Die drei besten Opern. Ein Podcast der Oper Wuppertal mit
Marco Lombardo
und Laura Knoll. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Die drei besten Opern das verrätst du lieber selbst. Hallo Laura.
Hallo Marco. Ja, genau. Heute geht es um die drei besten Opern, um sein Haustier zu dressieren.
Das Haustier zu dressieren. Da kommt man jetzt nicht sofort drauf. Wie kommt es zu dieser Idee?
Ich finde es ziemlich naheliegend, denn selbst Studien haben mittlerweile bewiesen, dass Musik auf Tiere entspannt wirken kann. Sowohl auf Katzen, Hunde als auch auf Haie. Keine Ahnung, wie sie das getestet haben, aber ist auf jeden Fall so. Und in Japan haben sie mit Ratten zum Beispiel rausgefunden, durch Mozarts Musik, dass die Ratten Taktgefühl haben. Also ich glaube, es ist gar nicht so abwegig, Tiere und Musik zusammenzubringen.
Ich stelle mir gerade vor, wie Ratten Walzer tanzen zusammen, so in Pärchen. Das ist ein schönes Bild, oder? Und du hast drei Opern rausgesucht, die auch mehr oder weniger mit Haustieren oder Tieren zu tun haben.
Genau, ich habe mir drei Opern rausgesucht, um Tiere handeln, oder eben Tiere drin vorkommen oder aber die so schwungvolle Musik haben, dass man da vielleicht eine ganz coole Choreo mit seinem Hund erarbeiten kann.
Oder mit seinen Mäusen, wie auch immer. Wir nehmen unseren Gast mit dazu, Emanuel Kahle. Herzlich willkommen, Emanuel, bei uns.
Hallo, ich freue mich hier zu sein.
Du bist Co-Repetitor bei der Oper Wuppertal.
Richtig.
Für alle, die jetzt damit gar nichts anfangen können, was macht ein Co-Repetitor eigentlich?
Das ist gar nicht so eine einfach zu beantwortende Frage. Das weiß nämlich auch niemand so richtig. Man macht
du
sehr viel. Auch nicht immer. Ich bin immer wieder überrascht, was ich so mache eigentlich. Also man spielt viel Klavier und man arbeitet viel mit Sängern. Man dirigiert auch manchmal. Aber dann manchmal macht man auch einen Podcast zum Beispiel. Also es ist ein sehr weites Berufsfeld. Also,
ja. Aber dein Hauptjob ist quasi, wenn...
Meistens spiele ich Klavier,
okay.
Ja.
Und wenn geprobt wird quasi, dann...
Ja, genau. Oder wenn die Sänger nicht gut sind, dann muss ich erstmal mit denen arbeiten. So und so. Also man ist so ein bisschen das Mädchen für alles, könnte man sagen. Das sagt man heutzutage wahrscheinlich gar nicht mehr. Aber ja, das ist so ein bisschen der Job am Haus.
Oder auch für die Sängerinnen und Sänger so eine Art Vorstufe. Also so stelle ich es mir vor, bevor mit dem Orchester dann gesungen wird, bist du erstmal an der Reihe.
Ja, genau. Ja, und auch bevor man überhaupt auf die szenischen Proben geht und so ein bisschen arbeitet und der Dirigent dann musikalisch probt, muss man den erstmal so die Grundlagen beibringen, damit man auch gut vorbereitet auf Proben kommen kann.
Emanuel, hast du ein Haustier?
Leider nein.
Hättest du gerne ein Haustier?
Boah, ich hätte so gerne ein Haustier.
Welches Haustier hättest du gerne?
Ich könnte mir so viele Haustiere vorstellen. Ich wäre so gerne Hamster. Ich finde das so süße Tiere. Aber ich finde auch Hunde gut. Ich habe ein bisschen Angst vor Hunden, aber das ist egal. Ich finde die trotzdem toll. Also ich hätte gerne voll viele Haustiere eigentlich.
Okay, aber die Zeit fehlt.
Ja, und ich kann ja noch nicht mal Verantwortung für mein eigenes Leben übernehmen. Dann kann ich ja keine Haustiere halten. Also es wäre ja unverantwortlich.
Dann sprechen wir über Tiere. Das ist ja erstmal
einfacher. Ja, also ich liebe sie ja.
Also, ja, das ist doch schön. So, Laura, erste Oper, um das Haustier zu dressieren. Ich bin gespannt.
Ja, die erste ist vielleicht ein bisschen offensichtlich, denn da gibt es schon ein Tier im Titel, nämlich von dem tschechischen Komponisten Leoš Janáček, die Oper Das schlaue Füchslein.
Mhm. Worum geht's für alle, die das noch nicht kennen?
Um ein schlaues Füchslein.
Danke, das war's. Nächste Oper. Nein, bisschen mehr Details, Laura, bitte.
Ja klar, da geht's um einen Fuchs, der vom Förster gefangen genommen wird und dann erstmal auf dem Hof mit ganz viel Herausforderungen zu kämpfen hat, sich dann befreit und im Wald seinen Traumfuchs trifft und Kinder bekommt und dann versucht, die Kinder vor den Gefahren der Welt zu beschützen. Am Ende wird es aber traurig, der Fuchs wird erschossen und aus dem Fell wird ein Muff für eine Frau gemacht, die auch eine wichtige Rolle in dem Stück spielt.
Mhm. Ganz ehrlich, ich habe die Oper schon zweimal gesehen und ich habe die Handlung nie verstanden. Das war total gut gerade für mich, danke.
Ich wollte dich gerade fragen, wenn du diesen Titel hörst, das schlaue Füchslein, was macht das mit dir?
Also ich kenne die Musik sehr gut und ich liebe die. Aber ich habe das zweimal gesehen und ich habe eigentlich immer, das sind immer so tolle Bilder bei dem Stück auf der Bühne, weil da gibt es dann so die Mücke und den Dachs und die haben dann meistens so tolle Kostüme an und gibt es ganz viele Requisiten auf der Bühne und das macht total Spaß und die Musik macht auch total Spaß. Die Handlung, ehrlich gesagt, habe ich nie verstanden. Also danke, Laura, ist gut, dass ich das mal...
Aber jetzt, also ich habe die Oper noch nie gesehen, dann erklär doch mal, Laura, wie wird der Fuchs dann von einem Menschen gespielt und der Dachs und die Mücke oder wie müssen wir uns das vorstellen?
Ja, also so war es zumindest ursprünglich gedacht von Janáček und es gibt auch viele Inszenierungen, in denen dann wirklich die SängerInnen Tierkostüme anhaben. Mittlerweile gibt es auch, sag ich mal, andere Deutungen, in denen man dann davon ausgeht, dass die Tiere nur als Metapher für Menschen mit ihren eigenen Problemen gesehen werden. Wobei ich das eigentlich ein bisschen schade finde, weil ich glaube, diese Metapher ist eigentlich im Stück schon selber drin. Denn der Förster, der den Fuchs fängt, ist eigentlich in so eine, ja, in so ein Zigeunermädchen, das darf man heute eigentlich auch nicht mehr sagen, aber damals war es es halt, verliebt und würde die gerne für sich gewinnen und verliert sie dann an den Landstreicher, der wiederum eben dann am Schluss die Füchsin tötet und an seiner Verlobten den Pelz oder das Fell schenkt. Also es ist eigentlich alles schon sehr, ja, sehr bildreich und fantastisch und irgendwie ein Märchen, ist aber kein Stück für Kinder, sondern ist schon für Erwachsene. Und ich finde es auch spannend, wie Janacek da selber die Musik gestaltet hat. Denn zum einen hat er sehr viele, ja, der kommt wie gesagt aus Mähren und hat da ganz viele Elemente aus seiner Heimatmusik verarbeitet. Der war aber auch jemand, der mit Stift und Papier spazieren gegangen ist und dann Geräusche aus der Natur in Klänge notiert hat. Mhm. Und dann eben tatsächlich versucht hat, so Tiergeräusche in Musik zu schaffen. Da kannst du wahrscheinlich mehr dazu sagen, Emanuel.
Also Janacek ist berühmt und berüchtigt dafür, dass er unglaublich gut die tschechische Sprachmelodie verkomponiert hat. Mhm. Deshalb ist es auch unsagbar schwer, das zu übersetzen und auf einer anderen Sprache zu spielen. Was der Grund ist, warum man es dann in Deutschland gar nicht so oft spielt, weil wir können nun mal alle kein Tschechisch leider.
Aber man spielt es dann auf Deutsch oder?
Ja, also wurde früher öfter gemacht, macht man heute eher weniger, weil es eben einfach dann, für jeden, der das hört, klingt es sich dann einfach falsch an, weil die Sprache ist auch rhythmisch dann so komponiert, dass das einfach kein Mensch dann für richtiges Deutsch erachtet, was da gesungen wird.
Also es bleibt im Original,
auf Tschechisch. Und dann macht man es auf Tschechisch und das heißt, man müssen auf einmal ganz viele Sänger Tschechisch lernen oder zumindest die Aussprache lernen und man muss dann so tun, als würde man das verstehen, was die sagen. Und das ist also schade drum, weil also man müsste das Stück eigentlich viel öfter spielen, als man es tut.
Vielleicht hast du deshalb die Handlung nicht verstanden. Weil
das kann gut sein.
Aber sag mal jetzt, also du hast ja trotzdem die Oper gesehen. Mhm. Hat der Fuchs Taktgefühl, wenn wir jetzt schon eben bei den Mäusen waren?
Das kommt auf den Sänger an.
Was ist das denn dann? Ist das dann, macht das dann ein Tenor oder was?
Die Füchsin ist ein Alt. Ich habe vergessen, was der Fuchs ist, ehrlich gesagt.
Ja.
Also der Förster ist die wichtigste Rolle. Das ist so eine riesen Baritonpartie, die sehr schwer ist. Aber das sind so ganz viele kleine Rollen, die immer wieder was so Lustiges zu singen haben irgendwie. Und irgendwie das ist auch so ein kleiner Traum, vielleicht mal irgendwie so eine Mücke oder sowas auf der Bühne darstellen zu dürfen. Das stelle ich mir schon cool vor, tatsächlich.
Aber du hast als Co-Repetitor jetzt damit noch nicht gearbeitet, mit dieser Oper.
Mit der konkret nicht, nee. Leider eigentlich.
Ja, wäre doch mal spannend.
Ich liebe die, also ich finde die super.
Ja.
Ja, ich habe mal im Orchester gespielt. Es gibt eine Orchester-Suite dazu. Die ist super, von Makaras zusammengestellt. Mhm. Da sind so dann die Schlager aus dem Stück drin. Es gibt so einen Sonnenaufgang im ersten Akt, der ist wahnsinnig schön. Das ist echt, John Williams hat echt alles abgeguckt bei dem. Das ist der Hammer. Das ist wahnsinnig schöne Musik.
Sehr schön. Also,
Hörempfehlung für alle, wirklich.
Ja. Na, vielleicht geht dein Traum ja dann noch irgendwann in Erfüllung und du kannst irgendwann sagen, ich habe heute mit einer Mücke geprobt.
Das schreibe ich mir in Lebenslauf. Ja.
So, alles klar. Wir haben das schlaue Füchslein, Laura.
Genau. Weil ich denke, diese Oper ist ein guter Start, um an die Tiere und ihre Selbstständigkeit eben auch mal zu denken und sich bewusst zu machen, dass auch selbst wenn man ein Haustier zu Hause hat, ein wildes Tier zumindest ursprünglich drin steckt. Und ja, vielleicht hat man dann auch mal ein bisschen noch mehr Verantwortungsbewusstsein oder auch Respekt vor den Tieren. Und ich glaube, das ist ganz gut, mit so einer Haltung zu starten, wenn man sein Tier dressieren möchte.
Mhm. Wir hatten neulich einen Fuchs im Garten übrigens.
Wirklich?
Mitten in Wuppertal.
Hat er was gemacht?
Er hat nichts gemacht, nein.
Okay.
Er hat ein bisschen rumgeschnuppert, aber es lag auch Schnee und dann ist er wieder gegangen.
War das nachts oder tagsüber?
Tagsüber.
Wirklich?
Tatsächlich tagsüber.
Ja. Wow.
Die sind irgendwie wahrscheinlich ein bisschen zutraulicher geworden.
Mhm.
Können auch hier in die Stadt. So, das schlaue Füchslein haben wir abgehandelt. Ich bin sehr gespannt auf die nächste Oper, Laura.
Die nächste Oper ist ein absoluter Klassiker. Die Zauberflöte von Wolfgang Amadeus Mozart.
Kenne ich gar nicht, das Stück.
Aber noch nie gespielt, oder?
Quatsch. Ist doch für alle, die jetzt quasi bei Null anfangen, was Oper angeht, der Start,
ja, das
der,
ist,
der vielen.
Das ist die Einstiegsdroge, ja,
oder?
Total, ja.
Warum aus deiner Sicht?
Na, also, es wird ja oft auch als Kinderstück gemacht, weil einfach das ist, also die Handlung gibt es eigentlich gar nicht her, aber die Musik ist einfach schön. Also so schön, dass die einfach, egal wie alt ist, man ist oder wo man herkommt, glaube ich, ist einfach wahnsinnig cool und schön. Und
ja, viele Ohrwürmer.
Mega. Also den Vogelfänger, den kenne ich schon seit sehr, sehr langem, befürchte ich. Und auch vieles andere in dem Stück. Mhm. Also ja, ist einfach ein Schlager, Schlagerparade eigentlich.
Jetzt hast du gerade schon das Tier verraten, oder? Mhm. Es geht um flatternde Viecher,
auf
oder?
Auf jeden Fall.
Mhm. Erzähl, Laura.
Ja, eine wichtige Rolle in der Oper und ehrlich gesagt meine Lieblingsrolle, weil die anderen nehmen sich alle so furchtbar ernst und der Stimmt, Vogelfänger ja. ist der Einzige, der so ein bisschen Spaß am Leben hat. Genau, die ist Papageno, der Vogelfänger. Übrigens, das hat sich Mozart nicht selbst ausgedacht, das war früher mal ein echter Job. Die sind durch wirklich? Die Gegend gezogen, hatten wirklich so große Volieren, also Käfige auf dem Rücken und haben dann, weil man hat damals auch so im 19. Jahrhundert oder früher gerne so Ziervögel und Singvögel zu Hause gehabt. Und da gab es, ich habe gestern noch mal ein bisschen nachrecherchiert, also das sind jetzt keine Sachen, die man so als Dramaturg zwangsläufig weiß, deswegen manches muss ich auch nachlesen, aber da gab es verschiedenste Fangtechniken, also ich habe bestimmt 5 gefunden, das war so ein richtiger, ja auch ein richtiges Handwerk irgendwie und zum Beispiel haben sie teilweise so Äste mit Kleber vollgeschmiert, damit die da kleben bleiben. Also fand ich irgendwie auch krass.
Guck mal, ja, völlig verrückt. Emanuel, was wir heute alles lernen.
Ja, total. Ist eine Bildungsveranstaltung geworden.
Aber man muss ja auch sagen, gut, dass es diesen Job heute nicht mehr gibt.
Ja, das
gesagt,
stimmt
oder?
Wohl, ja.
ja.
Ich meine, wobei es gibt ja. immer noch Vögel in Käfigen wie Wellensittiche oder Papageien.
Ja, ja, klar, natürlich. Das steht ja auf einem anderen Blatt. Ne? Warum ist das eine gute Oper, um das Haustier zu dressieren? Oder warum ist das eine gute Oper, um Mäuse im Walzertakt tanzen zu lassen? Das Taktgefühl haben sie ja, haben wir gerade gelernt.
Das, ja, unbedingt, ja. Also unbedingt. Ich stelle mir das auch gerade irgendwie vor, dass man Zauberflöte spielt und Ratten tanzen dazu. Wir müssen eine Inszenierung dazu machen. Ich sollte Regisseur werden. Aber es geht ja auch in der Oper, es gibt ja dann die schöne Stelle, wo dann die Wilden kommen und sie sind ganz verloren da am Ende vom ersten Akt und dann holt er da sein Glockenspiel raus und auf einmal fangen sie an zu tanzen und auf einmal ist alles gut und die Harmonie der Welt wird simuliert. Das muss immer ich spielen, wenn das Stück kommt, weil es ist eine Celesta, also was ist denn das überhaupt? So ein Glockenspiel mit Tasten mal so ungefähr.
Schaut aus wie ein kleines Klavier, klingt aber eher wie ein Glockenspiel,
ja,
oder?
Genau, ganz genau. Also ursprünglich war es auch ein Tastenglockenspiel, das ist nochmal ein bisschen was anderes, aber egal. Und das ist dann immer so ein schönes Solo, das kennt man auch vielleicht und dann fangen sie an zu tanzen da oben auf der Bühne und da sitzt man dann im Graben und hat eine Stunde lang nichts zu tun und dann auf einmal muss man ein Solo spielen und alle kennen es auswendig und wenn man einen falschen Ton spielt, dann wird man gehängt oder zumindest denkt man es, während man das spielt. Mhm. Ja, also es war immer ein sehr unangenehmer Dienst, aber an sich ist es die schönste Musik. Also es macht auch Spaß. Also man interessiert sich auch selber mit der Oper vielleicht.
Und wird im schlimmsten Fall dann selber zum Haustier. Kann ja auch passieren.
Manchmal fühlt man sich so.
Ja, ja, und die Zauberflöte hat eben auch die magische Kraft, wilde Tiere zu beruhigen und anzulocken. Mhm. Und das kann ja, denke ich, auch nicht schaden. Übrigens noch 2 Fun Facts zu Mozart und dem Thema Tiere. Er hatte selbst ein Haustier, einen Star. Also hat er sich vielleicht auch von einem Vogelfänger gekauft, den er da 3 Jahre zu Hause hatte. Irgendwann ist der dann gestorben, aber war wohl sehr musikalisch, denn der konnte auch Melodien von seinem Klavierkonzert nachpfeifen.
Wirklich?
Mhm.
Ah, ich habe mich gerade gefragt, ob er was vorgepfiffen hat. Also ob der Mozart sich Melodien vom Star geklaut hat.
Dann ist der Star ja schon musikalischer als ich geworden. Das ist ja Wahnsinn.
Und es gibt eine Froschart, die wurde nach Mozart benannt. Habe ich auch recherchiert.
Echt?
Ja, Moment, das muss ich ablesen. Eleutherodactylus Amadeus.
Weil der Frosch so gut gesungen hat oder warum?
Ja, vielleicht war es ein sehr melodiöses Quaken.
Ja.
Ist es ein Lebenstraum, dass ein Frosch nach einem benannt wird? Also ich bin mir nicht sicher. Mozart damit nicht eher Unrecht?
Ja, bei Mozart kann man ja ganz andere Dinge noch sagen und kann dann zusätzlich sagen. Und dann wurde auch noch ein Frosch nach ihm benannt. Ja, aber wenn das dann das Einzige ist, was man hinterlässt
das schon
auf der
schlimm,
Welt.
Oder?
Ich meine, wenn es ein schöner Frosch ist, so ein richtig schön saftig grüner.
Gibt es schöne Frösche?
Ja, so richtig schön grüne.
Ich würde nicht in diese Diskussion einsteigen, Laura.
Sehr schön. Danke für diese Fun Facts. Ich habe gerade überlegt, bei dem Star, kommt dann daher der Begriff, du bist ein Star? Okay, das war
hol mich hier raus, nein.
Ja, genau, so.
So aus dem Käfig nehme ich.
Wir holen uns jetzt schnell hier wieder raus aus flachen Witzen und gehen zur dritten Oper über.
Mhm. Alcina von Georg Friedrich Händel müsste Emanuel auch mittlerweile besonders gut im Ohr haben, weil wir das an der Oper bald spielen und wahrscheinlich musstest du es schon paar Mal mit einstudieren jetzt.
Ja. Ja. Ich sag mal ja. Also ich hab dieses Wochenende noch was vor, so viel kann ich auch sagen.
Fragen wir doch anders, Emanuel, freust du dich auf Alcina?
Total, total. Weil auch das ist ein tolles Stück. Das macht richtig Laune. Man darf dann ja auch Continuo spielen, also so Cembalo im Orchester und so, also als Korrepetitor, einer der vielen Aufgaben, die man so hat. Und das macht ziemlich viel Spaß tatsächlich. Ja. Mhm.
Ganz kurz die Handlung, Laura.
Ja, es geht um Alcina. Also ich sag mal, ich erzähle jetzt die Handlung, wie sie im Original ist. Mhm. Ob sie dann bei uns auf der Bühne ganz genauso ausschauen wird, also eher nicht. Da wird es eine eigene Deutung geben. Also bitte nagelt mich nicht drauf fest, wenn ich euch jetzt Sachen erzähle, die man bei uns später nicht sieht.
Das klingt ja spannend.
Aber ursprünglich ist es so, dass diese Geschichte eben um Alcina geht. Das ist eine Zauberin, die auf einer verwunschenen Insel lebt und immer schippert mal wieder so ein Schiff mit Seemännern vorbei, die sie alle ganz fantastisch finden. Dann hat sie neue Lover, so lange bis sie ihrer überdrüssig wird und dann verzaubert sie sie in Steine oder eben auch in wilde Tiere. Mhm. Und einer der Männer, den sie da gerade so am Start hat, ist Ruggero. Doch der ist eigentlich schon längst verlobt. Und seine Verlobte, Bradamante, ja, bisschen seltsamer Name, aber so heißt sie halt nun mal, möchte sich damit nicht geschlagen geben und verkleidet sich als ihr Bruder und macht sich auf, um ihren Verlobten zurückzuerobern, was dann, ich sag mal, am Ende fast so ein kleiner Bitchfight wird.
Okay.
Weil die beiden natürlich, jede möchte den Kerl für sich.
Aber wird der Verlobte in ein wildes Tier verwandelt?
Nein. Er schafft es gerade noch rechtzeitig.
Aber das ist so eine typische Opernhandlung, ne?
Ja.
Das ist kompletter Unsinn. Und die Menschen sind eifersüchtig aufeinander, ohne Ende. Und ich denke mir die ganze Zeit, wenn ich sowas sehe, redet doch einfach mal miteinander. ihr hättet kein Problem miteinander, wenn ihr einfach mal miteinander reden würdet. Aber tun sie nicht.
Das wäre langweilig.
Und ja, das wäre langweilig.
So wollen ja alle trotzdem ja wissen, wie geht's aus?
Ja, natürlich.
Geht's gut aus?
Natürlich.
Geht's denn gut aus? Darfst du das verraten, Laura? Oder
ja, doch.
Lassen wir das auch offen.
Nein.
Vielleicht inszeniert ihr es ja anders und es gibt ein anderes Ende. Nee, das macht man nicht.
Ich kann aber schon sagen, dass wir einen optimistischen Ausklang bieten wollen.
Aha.
Ja.
Sehr schön. So, hast du, welche wilden Tiere sind drin? Kannst du es konkreter sagen? Oder,
ja,
oder?
Es gibt zwei, sag ich mal, essentielle Szenen mit Tieren. Zum Beispiel eine Szene mit einem Löwen. Es gibt nämlich eigentlich, der ist bei uns gestrichen, einen Junge, Oberto. Und dessen Vater wurde von Alcina in einen netten Löwen verwandelt und sie will eigentlich Oberto insofern provozieren und ihn zwingen, seinen eigenen Vater als Löwe umzubringen. Gott sei Dank merkt er das vorher und macht's nicht. Mhm. Und dann gibt's noch eine ganz berühmte Arie, die wird's bei uns auch auf jeden Fall geben, in der wird Alcina von Ruggero als Tigerin beschrieben, die eben in ihrer Höhle lauert und noch nicht so genau weiß, soll sie jetzt auf den Jäger warten und die Konfrontation oder soll sie abhauen? Und das ist eigentlich ein schönes Bild.
Sehr schön. Sind jetzt weniger Haustiere, Löwen und Tiger, aber dann ist das eine Oper, um das Raubtier zu dressieren.
Es gab doch diese Netflix-Serie mit dem Typen, der sich Tiger hält und so weiter.
Ja, stimmt. Also habe ich immer noch nicht gesehen.
Ja, muss man auch nicht. Das ist schon einfach sehr verrückt. Aber in sich, also man kann das schon zu Haustieren machen. Man kriegt einen Vertrag von Netflix dafür.
Und ehrlich gesagt, für Händel ist das Thema Tiere gar nicht so unrelevant. Das habe ich auch erst vorher noch auf dem letzten Drücker zufällig entdeckt von Donna Leon. Die kennt ihr vielleicht auch. Schreibt ja sonst eher nur so Krimis. Gibt es ein Buch, das heißt Tiere und Töne, weil Donna Leon ist Händel-Fan und hat bei ihren Arbeiten immer Händel gehört und dann ist ihr aufgefallen, dass es eben in ganz vielen Opern von Händel Tiere gibt oder irgendwie um Tiere geht und da hat sie ein ganzes Buch drüber geschrieben. Ich habe es halt, wie gesagt, leider erst heute Morgen entdeckt, jetzt konnte ich es noch nicht bestellen und lesen, sonst hätte ich das jetzt auch schon machen können. Mhm. Aber fand ich ganz spannend.
Sehr schön.
Und wie gesagt, die Musik, also Händel ist ja ein Barock-Komponist. Und die Musik ist sehr virtuos und grazil und die Sängerinnen müssen ständig Koloraturen singen. Kannst du vielleicht noch mal ein bisschen was dazu gleich erklären? Und ich habe mir es jedenfalls so vorgestellt, es ist so virtuos und schillernd, dass man dazu wunderbar so eine kleine Dressurkür mit seinen Tieren erarbeiten könnte.
Wenn man welche hat, Emanuel.
Ja, also auch da ist wieder die Metapher für den Menschen eigentlich sehr gut. Also Sängerinnen müssen sich schon sehr dressieren, um Koloraturen singen zu können. Das ist so ziemlich das für die menschliche Stimme erstmal sehr unnatürlich. Und damit das schön klingt, ist das sehr, sehr, sehr viel Arbeit.
Für die Laien kannst du Koloraturen erklären?
Das sind einfach sehr viele Töne, sehr schnell hintereinander. Das kommt daher, das kommt von der Farbe Schwarz. Also die Koloratur, da steckt das Wort Schwarz drin, weil es eben sehr viele schwarze Punkte sind. So, das kommt also auf dem Notenbild dann. Und das ist einfach sehr unangenehm zu singen und wird dann auch oft sehr hoch und so. Und das klingt dann immer sehr, sehr beeindruckend, wenn man das gut macht. Und das machen auch heutzutage eben eigentlich alle guten SängerInnen. Da steckt sehr viel Arbeit dahinter. Aber dann ist es sehr beeindruckend. Das ist wirklich wie Geige spielen auf dem Stimmband oder sogar Klavier spielen auf dem Stimmband. Damit das gut klingt, muss man, ja, wie gesagt, viel Arbeit reinstecken. Das wird aber auch passieren. Ich habe ja schon mit denen gearbeitet, die können das bei uns. Wirklich, wirklich, die sind toll.
Die Vorfreude steigt bei Emanuel. So, jetzt haben wir das schlaue Füchslein, wir haben die Zauberflöte, wir haben Alcina. Laura, wenn du ein Haustier hättest, du hast keins, ne? Du hast auch keins, oder?
Nein, früher hatte ich, wir hatten immer einen Hund. Ich hätte so gerne einen Hund, aber das lässt sich mit dem Theater immer nicht vereinbaren.
Mit welcher der drei Opern würdest du den Hund dressieren, wenn du jetzt wieder einen hättest?
Na, auf jeden Fall Alcina.
Alcina?
Kann der auf den Hinterbeinen laufen und sich im Kreis drehen.
So, und Emanuel, welches Haustier jetzt nach diesen paar Minuten hättest du jetzt gerne, wenn du dir eins anschaffen könntest? Ist es ein Star, ein Frosch oder ein netter Löwe? Oder vielleicht doch immer noch der Hund?
Ich glaube, ich bin beim Löwen angelangt tatsächlich. Ich finde das eine coole Idee. Also ich glaube, das sind ja so Tiere, die man nicht vollständig zähmen kann. Finde ich auch mal spannend. Was passiert so mit einem dann? Welche Verletzungen nimmt man so mit? Es wäre ja mal spannend auszuprobieren.
Ja, dann reden wir, wenn wir dich wieder einladen zum Podcast, dann reden wir darüber, was ist eigentlich draus geworden. Emanuel Kahle, vielen, vielen Dank.
Ja, danke, dass ich da sein durfte.
Danke, Laura.
Danke, Marco.
Jetzt haben wir die Haustierfraktion haben wir jetzt abgehandelt. Vielen Dank. Danke fürs Zuhören auch an euch.